Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Basketball-Podcasts, die Bankwärmer. Heute mit einem absoluten Solospiel von mir, Basti, denn Manu ist noch im wohlverdienten Urlaub. Die letzte Woche hat es natürlich absolut in sich. Die erste Playoff-Basketball-Woche war heiß, genauso heiß wie das Wetter draußen. Keine Sorge, Leute, auch ohne Manu erwartet euch heute wieder die vollen 100% Bankwärmer, denn ich werde heute einfach das Doppelte geben und endlich könnt ihr mal meine Meinung ungefiltert zu hören bekommen, ohne jemanden, der mir dazwischen redet. Natürlich freuen wir uns alle schon wieder darauf, wenn Manu wieder dabei ist, aber heute gebe ich alles. Wir werfen heute einen Blick zurück auf die ersten NBA-Spiele. Inzwischen haben alle Serien mindestens 2 Spiele absolviert und das ist ein super Zeitpunkt, um zum allerersten Mal ein Zwischenfazit zu ziehen. Außerdem werden wir natürlich auch einen Blick auf den NBA-Draft werfen, beziehungsweise einfach auf das Ergebnis des NBA-Drafts. Und ich denke, damit haben wir schon wieder eine wunderbare Folge dann zusammen. Ganz kurz am Anfang noch einmal die Bitte von mir, beziehungsweise von uns an euch. Wenn ihr gerne hört, was wir zu sagen haben, dann lasst uns doch einfach mal ein Like da bei Facebook, Instagram oder auch bei Twitter. Und hinterlasst uns auch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Facebook. Wir freuen uns über jede Meinung und dann können wir auch schon mit dem Wesentlichen starten eigentlich, und zwar mit NBA Playoff Basketball. Wir freuen uns auf eine spannende Show. Legen wir am besten gleich los mit dem Westen und im Westen mit dem Duell des 1. gegen den 8., dem Duell von den LA Lakers gegen die Portland Trail Blazers. Ja, die Portland Trail Blazers haben sich in dem Play-In-Tournament gegen die Memphis Grizzlies durchsetzen können. Es war ein sehr, sehr spannendes Spiel, aber wie Manu und ich auch schon vermutet haben, die Portland Trail Blazers hatten am Ende dann doch den längeren Atem und konnten sich nicht nur dank Lillard, der in dem Spiel ein bisschen abgetaucht ist, sondern vor allem auch durch ihre Mitspieler letztlich dann für die Playoffs qualifizieren. In den Playoffs erwartet sie nun das Team der Los Angeles Lakers um LeBron James und Anthony Davis. Und wie wir uns das auch schon in der letzten Woche gedacht haben, ist diese Serie wirklich an Spannung nicht zu überbieten. Und das erste Spiel war gleich mein Upset und die Portland Trail Blazers haben tatsächlich es geschafft, die Lakers rund um LeBron und Davis zu schlagen. Lillard hat dabei mal wieder gezeigt, wie weit seine Range eigentlich geht, hat mehrere Würfe fast vom Logo getroffen und hatte am Ende 34 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists auf dem Konto. LeBron mit einem Wahnsinns-Triple-Double mit 23 Punkten, 17 Rebounds und 16 Assists. Trotzdem sollte es am Ende aber nicht reichen, denn das Spiel, wie gesagt, 100-93 für Portland. Davis war auch mit 28 Punkten und 11 Rebounds relativ stark beteiligt. Jedoch muss man sagen, Davis hat bisher nicht in diese Serie hereingefunden. Er hat im ersten Spiel nur 8 von 24 aus dem Feld getroffen und war dabei bei 0 von 5 Dreiern. Das ist nicht der Davis, den wir kennen, und das ist nicht der Davis, den die Lakers gerne haben wollen. Die Struggle vom Dreier bei den Lakers geht außerdem weiter. Sie waren in dem ersten Spiel nur bei 5 von 32 Dreiern. Das macht eine unsagbar schlechte Quote von 15,6% aus. 35,1% haben sie generell nur aus dem Feld getroffen. Man kann also nur sagen, das, was bei den Lakers gerade vom Shooting her abgeht, geht eigentlich auf keine Kuhhaut. Portland auf der anderen Seite war aus dem Feld auch nicht besonders gut. Sie hatten nur eine Field-Goal-Quote von 39,2%. Das war zwar nicht viel besser als die von den Lakers, aber für die hat es eben dann doch noch gereicht. Im zweiten Spiel mussten die Lakers natürlich irgendwas ändern und haben dann auch letzten Endes mit 111-88 gewonnen. Damit steht die Serie momentan ausgeglichen bei 1-1. Was war an Spiel 2 nun anders? Naja, Davis war anders. Anthony Davis war wie ausgewechselt. Seine Stats 31 Punkte und 11 Rebounds bei 13 von 21 aus dem Feld. Das macht eine Field-Goal-Quote von 61%. Vom Dreier hat er 3 von 4 getroffen. Das hat auf jeden Fall ausgereicht, um die Portland Trail Blazers, die einen sehr schwachen Lillard leider nur auf ihrer Seite hatten, zu schlagen. LeBron war sehr, sehr schwach in dem Spiel, aber er war auch sehr passiv. Er hat nur 11 Würfe genommen. Ich meine, hallo, J.R. Smith hatte mehr Würfe als er mit 12. Lillard auf der anderen Seite, wie gesagt, mit einem schwachen Spiel, 18 Punkte hatte er nur, 1 von 7 Dreier hat er getroffen. Er hat sich außerdem zu allem Überfluss auch noch den Finger ausgekugelt und dann ist einfach niemand sonst nachgekommen. Niemand ist irgendwie dahergekommen und hat einen Dreier geworfen oder hat einfach die Punkte gemacht, die gefehlt haben, dadurch, dass Lillard eben nicht dazu in der Lage war, in diesem Spiel zu überzeugen. Niemand stepped up. Die Dreierquote der Lakers war in diesem Spiel sehr viel besser, bei 36,8%. Portland lag dabei nur bei 27,6% und das könnte auch der Schlüssel gewesen sein. Insgesamt muss man sagen, dass diese Serie eigentlich sehr ausgeglichen sein kann und auch eine der spannendsten Serien sein kann, wie wir das auch schon so ein bisschen erwartet haben. Das einzige Problem, was eigentlich für die Portland Trail Blazers besteht, ist, dass die Lakers bisher alles andere als gut gespielt haben. Bisher haben wir keinen Playoff LeBron gesehen und bisher war es auch so, dass die Lakers grundsätzlich halt einfach schlecht geworfen haben. Das heißt, man muss wirklich sehen, was passiert, wenn die Lakers gut spielen. Das erste Spiel waren die Lakers so grottenschlecht und haben trotzdem nur mit 7 verloren. Im zweiten Spiel war das schon wieder eine ganz andere Sache und eigentlich hat nur Davis an seine normalen Leistungen angeknüpft und schon haben sie mit 111 zu 88 gewonnen. So können die Portland Trail Blazers das Ganze nicht fortführen. Darüber hinaus muss man sagen, dass Spieler wie Gary Trent Jr., der in den Seeding Games noch 50% vom Dreier getroffen hat, jetzt in der gesamten Serie bei nur 13 Punkten ist. Nicht pro Spiel, sondern insgesamt bei 13 Punkten über 2 Spiele. Zusätzlich dazu kommt, dass Melo, der vorher bei einer Field Goal Percentage war von 45,6%, jetzt insgesamt in den beiden Spielen nur 4 von 17 getroffen hat. Zu allem Überfluss hat sich Zach Collins auch noch verletzt wieder und wird jetzt mit einer Knöchelverletzung, die operiert werden muss, für den gesamten Rest der Saison ausfallen. Das ist natürlich jetzt ganz schön bitter. Man muss natürlich auch gucken, wie Lillard zurückkommt jetzt nach dem ausgekugelten Finger. Ich meine, ganz grundsätzlich sollte das nicht zu groß sein. Das Problem sollte nicht zu groß sein. Dennoch muss man natürlich schauen, er ist angeschlagen und so können wir ihn nicht in seiner Bestform erwarten. Auf der anderen Seite, wer weiß, vielleicht spornt ihr das nur noch mehr an, jetzt eben erst recht die Lakers schlagen zu wollen. Bei den Lakers könnte man sich jetzt natürlich fragen, okay, ist ein guter Davis vielleicht sogar wichtiger inzwischen als ein guter LeBron? Ich meine, im zweiten Spiel war Davis der Spieler, der endlich wieder an seine alten Leistungen angeknüpft hat und sie haben gewonnen. Im ersten Spiel hatte LeBron ein Triple-Double mit Monsterzahlen und sie haben nicht gewonnen. Aber dazu kann ich nur sagen, hell no! Der LeBron, den wir sonst kennen, der LeBron, der eigentlich die letzten 12 Jahre das gesamte Geschehen der NBA dominiert hat, ist mit Sicherheit immer noch der bessere Spieler und wird auch mit Sicherheit der wichtigere Spieler für die Lakers in Zukunft sein. Kommen wir nun auch schon zur zweiten Serie im Westen und das ist das Duell des zweiten gegen den siebten, das Duell der LA Clippers gegen die Dallas Mavericks. Mein Gott, das ist mit Sicherheit eigentlich eines der Duelle dieser Western Conference. Die Dallas Mavericks, natürlich ein super spannendes Team mit ihren beiden Young Guns, Kristaps Porzingis und natürlich vor allem Luka Doncic. Auf der Gegenseite die Clippers mit Paul George und Kawhi, einem kongenialen Duo, die sich durch die Saison hinweg schon mehrfach profiliert haben als genialstes Duo hinter der Dreierlinie eigentlich überhaupt. Das erste Duell ist 118 zu 110 für die Clippers ausgegangen. Doncic war in diesem Spiel absolut stark. Er hatte starke Drives zum Korb. Insgesamt hat das Spiel mit 42, 7, 9 abgeschlossen. Auf der Gegenseite Kawhi Leonard mit 29 und 12 und Paul George mit 27 Punkten. Allerdings die Szene des Spiels, Porzingis wird ejected. War es gerecht, war es ungerecht? Naja, dazu muss man ja ganz ehrlich sagen, es wird jetzt immer wieder diskutiert, harter Basketball, wo ist der geblieben? Ja, früher gab es ja immer wieder extrem harten Basketball, beziehungsweise der Basketball früher war bekannt dafür, dass dort noch sehr viel mehr ausgeteilt wurde und gerade die etwas älteren Kommentatoren sind dann geneigt zu sagen, dass heutzutage einfach der Basketball nichts mehr gewöhnt ist. Ich finde, das ist auf jeden Fall diskussionswürdig. In diesem Fall war es ja eigentlich überhaupt nicht dessen geschuldet, dass es irgendwie harter Basketball war, sondern einfach, dass Porzingis eigentlich die Regeln verstoßen hat. Beim ersten Mal hat er sich extrem über einen Call, also er hat 2 technische Fouls bekommen und deswegen ist er ejected worden. Und es war so, dass er beim ersten technischen Foul in die Luft geschlagen hat, laut Regelwerk nicht erlaubt. Okay, bekommst du halt einfach ein technisches Foul für. Das zweite technische Foul hat er bekommen, weil er in einem Gemenge mit drin war gegen die Clippers und die Refs das Ganze so gewertet haben, dass er diese Situation escalated hat und das zieht nun mal laut Regelwerk auch ein technisches Foul nach sich. Ist das nun gerecht oder ungerecht? Ich finde ganz ehrlich, das hat nichts mit gerecht oder ungerecht zu tun, sondern das ist nun mal das Regelwerk. Und wenn Porzingis weiß, dass er nun mal nach dem ersten technischen Foul, was er kassiert hat, für in die Luft schlagen, schon vorbelastet ist, dann darf er einfach so einen Scheiß nicht machen. Ja, Emotionen in den Playoffs super gut und auch super wichtig für das Team, aber man muss sich dann eben auch noch bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle haben, um dann eben so ein zweites blödes technisches Foul nicht auch noch zu kassieren. Und damit waren die Mavs natürlich dann stark geschwächt und Doncic alleine kann es eben nicht reißen gegen ein Team wie die Clippers vor allem nicht. Und somit ist das Ganze dann am Ende mit 8 Punkten Unterschied für die Clippers ausgegangen. In Spiel 2 aber sah das Ganze schon ganz anders aus. Denn das Spiel haben die Dallas Mavericks für sich entschieden. 127 zu 114 ist es ausgegangen. Die Key Message, die wir eigentlich aus diesem Spiel hier herausziehen müssen, ist, dass die Clippers Defense noch bei weitem nicht da ist, wo sie hingehört. Bei den Dallas Mavericks war jetzt gar kein Spieler so überragend, dass man sagen würde, er hätte jetzt eine sehr viel bessere Leistung als sonst gebracht. Ganz im Gegenteil, ich finde, es gab ein sehr ausgeglichenes Scoring. Hervorheben möchte ich da auch Trey Burke, der mit 16 Punkten in 17 Minuten wieder einen extrem guten Punch von der Bank geliefert hat. Paul George auf der Gegenseite nur mit 4 von 17 aus dem Feld. Und danach war er sowieso noch ein bisschen in den Medien, weil bei Twitter hat er einen Tweet verfasst, wo er, wenn man das Ganze nett ausdrücken möchte, gesagt hat, I don't care what anybody thinks of me. Why are you thinking about me anyway? Er hat sehr viel Beef einstecken müssen, weil er eben nur 4 von 17 aus dem Feld war und hatte dann einfach das Bedürfnis, sich dazu äußern zu müssen. Doc Rivers hat nach dem Spiel noch gesagt, dass er sich sowieso extrem glücklich schätzen kann eigentlich, dass es 1-1 in der Serie stand, denn die Clippers Defense, wie er auch gesagt hat, war zu diesem Zeitpunkt einfach bisher noch nicht da, wo sie eigentlich hingehört und die Defense müsse sich bessern, damit es endlich ein klareres Duell wird zwischen den beiden, denn und das ist auch seine Meinung, die Clippers müssten sich natürlich durchsetzen. Als Coach musst du das natürlich auch sagen. In Spiel 3, was jetzt letzte Nacht war, war es dann so, dass die Clippers sich auch wieder relativ knapp nur durchgesetzt haben mit 130 zu 122. Eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Patrick Beverley nach dem ersten Spiel schon ausgefallen ist mit einer Wadenverletzung. In Spiel 2 hat deswegen nicht mehr Beverley gestartet, sondern Reggie Jackson, der seine Sache in der Defense auch eigentlich ganz in Ordnung gemacht hat, aber in der Offense nicht zu seinen normalen Leistungen zurückgefunden hat mit nur 11 Punkten. In Spiel 3 hat deswegen Landry Shamet gestartet. Für Reggie Jackson. Damit haben sie auch scheinbar einen wichtigen Akzent gesetzt, denn Shamet hat wirklich extrem überzeugt, hat nicht nur in der Offense den einen oder anderen wichtigen Dreier getroffen, sondern auch in der Defense einen extrem guten Job gemacht. Zu Beginn gab es aber auch in Spiel 3 gleich wieder hitzige Duelle, zum einen zwischen Doncic und Harrell und auch Porzingis und Morris, wobei man sagen muss, Harrell hat mal wieder einige Aussagen getätigt nach dem Spiel, die eigentlich so nicht in Ordnung sind. Ich möchte die jetzt aber hier nicht wiederholen, denn ansonsten kommen wir in einen ganz anderen Bereich rein, wo man auch sehr viel mehr diskutieren könnte. Doncic ist leider in diesem Spiel in der ersten Hälfte komplett untergetaucht, hatte für seine Verhältnisse völlig unerwartet eine schlechte Freiwurfquote von 4 von 10 von der Freiwurflinie. Kawhi Leonard war bereits in der ersten Halbzeit mit 18 Punkten sehr, sehr stark, hat das Spiel dann auch als Topscorer beendet. Dallas verspielt das Spiel eigentlich in dem zweiten Viertel, wo sie minus 14 Punkte gegenüber den Clippers waren. Dallas hatte nach dem ersten Viertel noch mit 23 zu 23 das Ganze ausgeglichen gestalten können, doch danach ist das Ganze bergab gegangen. Zu allem Überfluss Doncic dann auch noch Mitte des dritten Viertels mit einem Umknicken des linken Knöchels, weshalb er dann kurz draußen behandelt werden musste, konnte kurzzeitig den Fuß überhaupt nicht belasten. Und ist dann zwar noch einmal kurz zurückgekommen, man hat ihm angesehen, dass er starke Schmerzen hatte und dann hat er das Spielfeld auch schon wieder verlassen. Und ohne Doncic, auch wenn Seth Curry extrem gut gespielt hat und auch Tim Hardaway Jr. hatte ein sehr gutes Spiel, können sie es einfach nicht reißen gegen die Clippers. Auch ein Kristaps Porzingis alleine kann es eben nicht reißen. Und deshalb ging das Spiel dann natürlich verloren, auch wenn es tatsächlich noch relativ knapp war mit 130 zu 122. Wenn man sich nun diese drei Spiele hinweg anguckt, wie gesagt, die Clippers führen mit 2 zu 1, kann das Ganze wirklich immer noch sehr, sehr knapp sein, wenn Doncic zurückkommt und so spielt, wie er sonst auch spielen kann. Wenn Doncic allerdings auch nur ein bisschen eingeschränkt ist, glaube ich nicht, dass die Dallas Mavericks in dieser Serie noch irgendeine Chance haben könnten. Sollte er aber so zurückkommen, wie er vorher war, dann ist es eine absolut geile Serie, auch bisher gewesen. Es gibt extrem viel Feuer, wobei man auch sagen muss, Defense ist overrated in diesem Fall. Also es gibt einfach im Endeffekt keine wirklich gute Defense, wie Doc Rivers das eben bei seinem Team auch schon bemängelt hat. Und ohne Beverly müssen sich die Clippers nun mal auch was einfallen lassen. Er ist zwar Cheerleader Nummer 1 für die Clippers von der Bank, aber Landry Shamet könnte so ein bisschen eben diese Lösung zumindest gegen die Dallas Mavericks sein. Im nächsten Duell der Western Conference spielen die Utah Jazz gegen die Denver Nuggets. In Spiel 1 konnten die Nuggets das Ganze für sich entscheiden mit 135 zu 125. Es war vor allem das Duell von Jamal Murray gegen Donovan Mitchell. Es war das Duell von 36 Punkten, 5 Rebounds und 9 Assists gegen 57 Punkte von Mitchell, 9 Rebounds und 7 Assists. Trotzdem hat es für die Utah Jazz am Ende nicht gereicht. Denver gewinnt in Overtime. Man muss dazu sagen, bei Utah hat natürlich immer noch gefehlt Mike Conley. Allerdings hat Mitchell natürlich dann für ihn viel des Ballhandlings auf sich genommen. Zum einen war das natürlich, wie man gesehen hat, nichts Schlimmes, denn er hat ja trotzdem 57 Punkte gemacht oder vielleicht sogar gerade dessen 57 Punkte gemacht. Jingling Joe hat natürlich auch noch seine 19 Punkte eingestreut. Allerdings hat man schon gemerkt, dass vom Ballhandling her einfach extrem viel Last auf Mitchell lag. Das war dann in Spiel 2 immer noch so. Allerdings konnte Utah das trotzdem für sich entscheiden mit 124 zu 105 und damit die Serie ausgleichen. Das lag vor allem auch daran, dass Jamal Murray komplett abgetaucht ist und nur 14 Punkte gemacht hat. Mitchell hat wieder überzeugt mit 30 Punkten. Jokic auf der Gegenseite ebenfalls in beiden Spielen eigentlich gut gespielt, hat aber insgesamt einfach nicht ausgereicht für Denver im zweiten Spiel. Spiel 3 war nun auch schon in der letzten Nacht und das Spiel war extrem früh entschieden und daran maßgeblich beteiligt war Mike Conley, der 27 Punkte in seinem Debüt wieder gemacht hat und eben auch extrem viel Last von Mitchell herunternehmen konnte. Zum einen durch das Scoring, zum anderen natürlich auch durch das Ballhandling, was jetzt eben nicht mehr allein Mitchell überlassen war. Dadurch konnte jetzt natürlich Mike Conley eben mehr Spielanteile an sich reißen. Mitchell in diesem Spiel etwas zurückgedrängt, nur mit 20 Punkten, aber, und das muss man auch ganz klar hervorheben, die Pick-and-Roll-Defense bei Denver braucht eine Veränderung. Denn so wie das im Moment aussah, beziehungsweise in Spiel 3 aussah, ging das überhaupt gar nicht. Gobert hatte schon nach der ersten Halbzeit 18 Punkte auf dem Konto. Nach dem ersten Viertel hatte er schon fast ein Double-Double. Hat das Spiel im Endeffekt mit 24 Punkten und 14 Rebounds abgeschlossen. Und so kann das auf jeden Fall nicht weitergehen. Denn wenn die Nuggets irgendwie noch eine Chance haben wollen in dieser Serie, dann müssen sie herausfinden, wie sie das Pick-and-Roll aus Mitchell und Gobert oder aus Conley und Gobert eben abstellen können. Denver Topscorer war Jokic mit 15. Und ich meine, das sagt schon alles. Die haben sich super, super früh aufgegeben. Und ich finde, für ein Playoff-Team, was eben eigentlich so gut durch die Saison gekommen ist, darf das nicht passieren. Du darfst dich nicht so früh aufgeben. Ich meine, eigentlich, wenn man sich überlegt, wie Memphis immer gekämpft hat, dann hätte ich lieber Memphis im Moment in den Playoffs als Denver. Denver überzeugt überhaupt nicht und enttäuscht auf ganzer Linie. So kann es einfach nicht weitergehen. Bisher war eigentlich Denver der Favorit für mich, nur wenn man jetzt überlegt, dass sie schon 2 Spiele verloren haben und so wie sie in diesen 2 Spielen aufgetreten sind, kann es nicht weitergehen. Für mich ist Denver nicht mehr der Favorit in dieser Serie. Diese Rolle hat nun Utah ganz sicher an sich gerissen. Da muss einiges passieren bei Denver, dass sich das noch einmal ändern würde. Wenn wir nun zur letzten Serie im Westen kommen, das ist die Serie von Houston gegen OKC. 2 Spiele sind bisher gespielt. In der Serie steht es bisher klar 2-0 für die Houston Rockets. Die Houston Rockets haben das erste Spiel 123 zu 108 gewonnen, das zweite Spiel 111 zu 98. Beide Spiele übrigens ohne Russell Westbrook gewonnen, der im Moment noch aussetzt mit einer leichten Oberschenkelverletzung, einer leichten Oberschenkelzerrung. Das hat natürlich dann dazu geführt, dass Harden übernommen hat, vor allem im ersten Spiel 37. 30 Punkte, 11 Rebounds, 12 von 22 aus dem Feld, extrem gut. Auf der Gegenseite Gallinari mit 29 Punkten und Chris Paul fast mit einem Triple-Double, 20 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists. Und jetzt muss man auch mal ganz klar hervorheben, die Houston Rockets wurden die ganze Saison über stark für ihre Defense kritisiert. Die ist aber im Moment absolut on point. Houston gewinnt dieses Spiel, das erste Spiel über die Defense und auch das zweite Spiel über die Defense. Das ist unglaublich, aber wahr. Wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, hat Houston in den Seeding Games die zweitbeste Defense der Liga gestellt. Wenn die Defense bei Houston klickt, dann findet das gegnerische Team keine offenen Würfe. Und das musste auch ganz bitter eben OKC zu spüren bekommen in dem letzten Spiel. Im zweiten Spiel sah das Ganze schon wieder deutlich besser aus und das lag vor allem an Dort. Dort, der wieder zurück war in dem Starting Lineup für die OKC Thunder, der das erste Spiel leider noch ausgesetzt hat. Der Rookie überzeugt auf ganzer Linie in der Defense gegen James Harden. Manche sagen sogar, dass es das Coming-Out-Game für Luke Wentz Dort war, der unter manchen Aspekten sogar schon gesehen werden kann, möglicherweise als Kandidat irgendwann mal für Defensive Player of the Year. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit gehen würde, allerdings hat er wirklich einen extrem guten Job gegen Harden gemacht. Harden war in dem Spiel nur bei 21 Punkten, 5 Rebounds und 9 Assists und hatte 2 von 11 Dreier. Auf der Gegenseite hatte Gilgeous Alexander in dem zweiten Spiel 31 Punkte, war damit auch wieder sehr viel aggressiver als zuvor, nur trotzdem hat es eben nicht ausgereicht gegen diese starke Houston Defense. Jetzt muss man sich das Ganze mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Houston Rockets haben eigentlich bisher nicht ihren besten Basketball gezeigt, haben extrem gute Defense gespielt, aber eben nicht ihren besten Basketball gezeigt und ihnen fehlt natürlich immer noch Russell Westbrook. Trotzdem haben sie die ersten beiden Spiele mehr oder weniger klar gewonnen. Wenn Russell Westbrook noch zurückkommt, dann ist es natürlich so, dass sie eigentlich die Serie klar für sich entscheiden müssten. Ich gehe im Moment davon aus, dass diese Serie mit 4-0 endet, denn die Houston Rockets haben viel Potenzial nach oben und die Thunder, die strugglen im Moment an so vielen verschiedenen Orten, dass es einfach nicht ausreichen wird gegen diese starke Houston Defense. Die Thunder müssen eigentlich vor allem das Rebound-Duell gewinnen. Steven Adams unter dem Korb hat einen klaren Größenvorteil gegenüber PJ Tucker und deswegen muss das Rebound-Duell einfach an die OKC Thunder gehen, wenn sie eine Chance haben wollen. PJ Tucker eröffnet natürlich für die Thunder defensiv ist ja natürlich ein großes Problem, weil er einfach meistens in der Ecke auf den Dreier wartet und damit Steven Adams aus der Zone rauszieht, der dadurch irgendwie gehindert wird natürlich, bei den Drives inside auszuhelfen und damit sind sie in der Defense einfach ein Team, was leicht ausrechenbar ist, beziehungsweise leicht zu schlagen ist. Spiel 3 wird heute Nacht definitiv wieder ohne Russell Westbrook stattfinden. Das war auch schon ein bisschen erwartet worden. Trotzdem, denke ich, werden die Houston Rockets das eben für sich entscheiden. Wenn die OKC Thunder eine Chance haben wollen gegen dieses starke Rockets-Team, dann müssen sie vor allem eben wieder das Trio aus Schröder, Gilgeous Alexander und Chris Paul nach vorne bringen und müssen wieder schaffen, dass diese besser zusammenfinden, denn das war bisher einfach leider nicht ganz so gut. Interessant ist übrigens auch, dass Houston Rockets schon voll auf Playoff-Modus umgestellt hatten, eine extrem schmale Rotation spielt. Im letzten Spiel haben nur 8 Spieler gespielt. McLemore war der 8. Spieler, der da gespielt hat und hat dabei nur knapp 14 Minuten gespielt. Man kann nur hoffen, dass das für die Houston Rockets in weiterer Folge nicht zum Problem wird. Ich denke, in dieser Serie ist das noch kein Thema. Allerdings kann das auch anders werden, wenn sie einen tiefen Playoff-Run hinlegen, wovon wir im Moment natürlich ausgehen. Und damit sind wir eigentlich auch schon im Osten bei dem Duell gleich am Start zwischen dem 1. und dem 8. Das ist das Duell der Milwaukee Bucks gegen die Orlando Magic. Und meine Güte, da gab es gleich zu Beginn erstmal einen Upset. Genauso wie im Westen auch gelang es hier dem 8-Platzierten, den Erstplatzierten zu schlagen. Die Orlando Magic, man kann es kaum glauben. Wahrscheinlich ist es einfach diese Magie, die von dem Magic ausgeht, in ihrer Heimatstadt. Letztlich dann in Disney World da eben die Milwaukee Bucks zu schlagen. Sie haben die Fans zu Hause scheinbar gespürt. Naja, mal sehen, aber Spaß beiseite. Das zweite Duell ging dann natürlich wieder an die Bucks. Kommen wir jedoch noch einmal zurück auf das erste Duell zwischen den Bucks und Orlando. Das ist 122-110 ausgegangen für die Orlando Magic. Bei den Orlando Magic hat vor allem Nikola Vucevic mit 35 Punkten und 14 Rebounds überzeugt. Bei den Bucks natürlich wieder Giannis Antetokounmpo, der absolute Leistungsträger mit 31 Punkten und 17 Rebounds. Ich denke, dieses erste Spiel muss man vor allem als Weckruf für die Bucks sehen, die ja in den Seeding Games bisher eigentlich wirklich überhaupt nicht überzeugen konnten und eine sehr schlechte Defense gespielt haben. Für die sie ja eigentlich auch nicht bekannt waren. Ja? Deswegen muss man das einfach so sehen, dass jetzt eben Orlando die Bucks so ein bisschen geweckt hat, zu ihrem Unheil natürlich auch. Denn in Spiel 2 haben die Bucks schon wieder ganz anders gespielt, haben 111 zu 96 gewinnen können. Und das war dann auch so ein bisschen ein Statement-Sieg der Bucks, denn dort war die Defense wieder da, wo sie früher auch war. Giannis war überall auf dem Court anzufinden, hatte Chase-Down-Blocks und wollte wirklich allen zeigen, dass die Bucks nicht mehr aufzuhalten sind, zumindest in diesem Duell gegen die Orlando Magic. Er beendete das Spiel mit 28 Punkten, 20 Rebounds und 5 Assists, wobei man hier auch mal in Spiel 2 hervorheben muss, Middleton hatte nur 2 Punkte. Man darf Middleton hier nun wirklich nicht wieder einfach so davonkommen lassen mit dieser schlechten Leistung, denn mit dieser schlechten Leistung knüpft er eigentlich auch an all das, was er in den letzten Playoffs im letzten Jahr auch schon nicht gebracht hat. In den letzten Playoffs war er eben auch schon schlecht. Die gesamte Saison über war sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr wirklich sehr gut. Aber in den Playoffs hat er bisher einfach immer versagt und das müssen wir hier hervorheben, denn das muss sich ändern, wenn die Bucks wirklich eine echte Chance haben wollen, die Meisterschaft dieses Jahr nach Milwaukee zu holen. Diese Serie wird definitiv 4-1 für die Bucks ausgehen, denn sie haben jetzt eben gezeigt, dass sie wieder voll präsent sind. Eine Sache möchte ich noch sagen, Shoutout an Nikola Vucevic, der bei diesen schwachen Orlando Magic einfach immer seine Leistung bringt. Auch im zweiten Spiel hat er wieder überzeugt mit 32 Punkten und 10 Rebounds. Das ist also eine super Anknüpfung an seine Leistungen aus dem ersten Spiel mit 35 Punkten und 14 Rebounds. Und ich denke, dass gerade in diesem Team, was eigentlich überall so ein bisschen belächelt wird, immer, was aber trotzdem 2 Jahre in Folge in die Playoffs gekommen ist, muss man einfach sagen, dass Nikola Vucevic einen ganz, ganz erheblichen Anteil an diesen Leistungen der Orlando Magic hatte. Die nächste Serie ist dann das Duell des 2. gegen den 7. und das ist das Duell der Toronto Raptors gegen die Brooklyn Nets. Und hier muss man eigentlich nur sagen, für die Toronto Raptors Business as usual. 3 Spiele sind schon gespielt, alle 3 Spiele haben die Toronto Raptors mehr oder weniger klar gewonnen. Auf dem Court sah es teilweise wirklich schon relativ knapp aus. In Spiel 2, da ist das Spiel nur 104 zu 99 für die Toronto Raptors ausgegangen. Trotzdem war eigentlich auch in dem Spiel nicht irgendwie zu hinterfragen, wer das gewinnen wird am Ende. Das erste Spiel ist sehr klar, 134 zu 110 für Toronto ausgegangen und das dritte Spiel 117 zu 92, also überhaupt gar kein Problem für die Toronto Raptors. War auch eigentlich nicht so zu erwarten, denn die Brooklyn Nets mit diesem Kader, den sie im Moment haben, sind einfach kein kompetitives Team, was in irgendeiner Form einen Toronto Raptors in dieser Form mit der Defense und diesem tiefen Kader in irgendeiner Weise gefährlich werden könnte. In Spiel 3 kann man auch sagen, eine relativ witzige Deadline. Jared Allen in 32 Minuten für die Brooklyn Nets, ohne Wurf, aber mit 17 Rebounds. Erschwerend hinzu kommt für die Brooklyn Nets, die sowieso schon eben eigentlich kaum Spieler im Moment da haben, dass Joe Harris aus familiären Gründen die Bubble verlassen hat. Damit haben sie noch weniger Spieler vom Format. Insgesamt lässt sich in dieser Serie ganz knapp zusammenfassen. Fred Van Vliet überzeugt auf ganzer Länge, teilweise mit 30 Punkten, teilweise mit 24 Punkten, also ein absolut wichtiger und guter Spieler und in der Leistung sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Toronto Raptors. Außerdem, die Defense der Toronto Raptors gibt weiter Gas und wird dementsprechend, um das Ganze abzuschließen, auch den Besen rausholen und in der Nacht von Sonntag auf Montag den Deckel auf diese Serie drauf machen. Kommen wir nun zu einer Serie, wo man eigentlich normalerweise von den Teams hätte ausgehen müssen, dass es eine spannende Serie wird, wobei man natürlich auch schon ganz klar hervorheben muss, eigentlich war schon vorher klar, wie diese Serie enden wird. Das ist das Duell der Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers. Die haben auch schon 3 Spiele gespielt und bisher sind wirklich alle 3 Spiele an die Boston Celtics gegangen. Und auch wenn es der Score beim ersten Spiel noch nicht vermuten lassen könnte, ist es so, dass diese Serie eigentlich eine ganz klare Sache ist. Boston hat, wie gesagt, alle 3 Duelle bisher für sich entscheiden können. Spiel 1 ist 109 zu 101 für Boston ausgegangen. Spiel 2 128 zu 101 für Boston und Spiel 3 jetzt letzte Nacht 102 zu 94 für Boston. Bei den Philadelphia 76ers ist es natürlich vor allem Joel Embiid, der sich versucht, gegen diesen möglichen Sweep jetzt, der bevorsteht, entgegenzustemmen. Nur leider ist Boston einfach in seinem Kader viel, viel, viel zu stark für die Philadelphia 76ers in der Verfassung, in der sie jetzt gerade anzufinden sind. Joel Embiid kann nicht alleine die Philadelphia 76ers vor dem Untergang bewahren, denn es muss mehr von den Bankspielern kommen, wobei man sagen muss, von wem eigentlich auf der Bank. Die Spieler, die im Moment vor allem viel spielen, ist natürlich die Starting Five. um Shake Milton unter anderem auch und Josh Richardson, die beide halt einfach, wie wir auch schon in der letzten Folge gesagt haben, kein guter Ersatz sind für die Spieler, die dort normalerweise stehen sollten oder gestanden sind in den letzten Jahren. Ben Simmons wird schmerzlich vermisst und auch ein guter Dreierwerfer wird schmerzlich vermisst. In der Defense läuft es eigentlich soweit manchmal in Ordnung, zumindest über weite Strecken, aber trotzdem reicht das eben nicht aus, um die schwache Offense auszugleichen. Wenn man sich die Spieler anschaut, ist es wirklich einfach so, dass die Philadelphia 76ers in der Offense komplett einfallslos sind, komische Würfe nehmen und eigentlich eine klare Führung vermissen lassen. Das ist das wiederum, was die Boston Celtics aber auszeichnet. Die Boston Celtics haben eine unfassbar tiefe Bank, können, wenn einer eben keine Leistung bringt, sich definitiv darauf verlassen, dass er irgendwer anders übernehmen wird. Jason Tatum hat schon sehr, sehr gute Spiele gehabt. Jaylen Brown vor allem im letzten Spiel absolut überzeugend. Und auch Kemba Walker ist immer wieder gut, um zu scoren, wenn sie Scorer brauchen. Daniel Theis startet ja nach wie vor für die Boston Celtics und erzielt auch dort sehr, sehr gute Leistungen und ist auch ein ganz wichtiger Faktor, warum die Boston Celtics eigentlich so gut dastehen, wie sie das im Moment tun. Insgesamt wird diese Serie natürlich auch 4-0 ausgehen. Davon bin ich überzeugt und ich denke, dass es auch höchst verdient für die Boston Celtics ist und auch verdient für die Philadelphia 76ers, die an ihrem Spiel etwas ändern müssen, denn so wie das im Moment aussieht, kann es nicht weitergehen. Es werden Kaderplanungsänderungen bestehen müssen, beziehungsweise es werden Kaderänderungen durchgeführt werden müssen. Ansonsten denke ich, wird es hier definitiv keine weitere gute Saison für die Philadelphia 76ers geben, denn nur ein Joel Embiid allein reicht eben einfach nicht aus. Die letzte Serie im Osten, das sind die Indiana Pacers gegen die Miami Heat. Normalerweise hätte man ja auch sagen müssen, das ist ein spannendes Duell, was auf jeden Fall auch viel, viel enge Spiele irgendwie hervorbringen wird. Die Miami Heat konnten jedoch bisher beide Spiele für sich entscheiden. Spiel 1 ging mit 113-101 an die Miami Heat und Spiel 2 mit 109-100 an die Miami Heat. So wie die Indiana Pacers im Moment spielen, wird sich auch in Spiel 3 und 4 eigentlich nichts ändern. Denn TJ Warren kann bisher nicht an die Leistungen für die Indiana Pacers anknüpfen, die er in den Seeding Games bisher gezeigt hat. Auch Victor Oladipo reicht nicht aus, um die Miami Heat in der Form, wie sie im Moment sind, irgendwas entgegensetzen zu können. Die Miami Heat auf der anderen Seite überzeugen mit starkem Ball-Movement und guter Defense und suchen wirklich immer einfach den freien Mann. Das kann in diesem Fall Jimmy Butler sein oder auch Andre Iguodala. Duncan Robinson feuert wirklich vom Dreier alles ab, was er in die Finger bekommt und trifft mit einer wahnsinnigen Quote, vor allem im zweiten Spiel, mit 7 von 8 Dreiern und 24 Punkten Topscorer seines Teams. Jimmy Butler dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, der besonders im ersten Spiel eine wahnsinnige Statline aufgelegt hat mit 28 Punkten, 3 Rebounds, 4 Assists und 4 Steals, 2 Blocks bei 8 von 15 aus dem Feld und 2 von 2 Dreiern. So sind die Heat ein Team, was ganz, ganz schwer zu schlagen ist. Jetzt kommt für die Indiana Pacers noch erschwerend hinzu, dass Oladipo sich im letzten Spiel leider verletzt hat. Wie lange er ausfallen wird, ist noch nicht klar oder ob er überhaupt ausfallen wird. Ich gehe fest davon aus, dass er spielen wird, wenn es sich irgendwie ermöglichen lässt. Allerdings steht das im Moment noch wirklich mit einem großen, großen Fragezeichen da. Und damit haben wir auch schon eigentlich beide Conferences, sowohl die Western Conference als auch die Eastern Conference abgehakt. Hierbei bleibt vor allem festzuhalten, dass die Western Conference im Moment die deutlich spannenderen Spiele bzw. die deutlich spannenderen Serien bietet und die Eastern Conference auch geschuldet dadurch, dass die Orlando Magic und die Brooklyn Nets natürlich eigentlich keine Teams von Playoff-Format im Moment sind, einfach hinterherhängt. Machen wir noch einen kurzen Ausflug aus der Bubble heraus und zwar gleich zur NBA Draft Lottery, die stattgefunden hat. Dort konnten sich die Minnesota Timberwolves den ersten Pick einsammeln. Sie waren ja eigentlich das zweitschlechteste Team der letzten Saison, kurz vor den Golden State Warriors noch, die das schlechteste Team waren. Die Golden State Warriors werden an zweiter Stelle auswählen dürfen im kommenden NBA Draft. An dritter Stelle konnten sich die Charlotte Hornets nach vorne schieben, genauso wie an vierter Stelle die Chicago Bulls. An 5 sind die Cleveland Cavaliers, an 6 Atlanta Hawks, an 7 Detroit Pistons, an 8 New York, an 9 die Washington Wizards und an 10 die Phoenix Suns. Die Minnesota Timberwolves Wolves haben indes verkünden lassen, dass sie sich natürlich sehr freuen, den ersten Pick auswählen zu dürfen und ihre Young Guns rund um D'Angelo Russell und Karl Anthony Towns weiter unterstützen zu können, eben mit einem neuen, absolut hochkarätigen Top-Pick. Wer das sein wird, ist im Moment natürlich noch nicht klar. Die meisten Experten gehen im Moment davon aus, dass Anthony Edwards die besten Chancen hat, an 1 gedraftet zu werden, kurz vor James Wiseman oder auch LaMelo Ball. Na, das wird ja mal eine spannende Draftnacht und auf jeden Fall auch eine spannende Pre-Draft-Analyse, die auf euch zukommen wird. Nun gut, damit war es das dann auch schon für dieses Wochenende und auch schon mit der ersten Woche NBA Playoff Basketball. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr zu hören bekommen habt. Wenn ihr das genauso seht wie wir, dann lasst uns doch einfach mal ein Like da oder auch eine Bewertung bei Facebook oder auch bei Apple Podcasts. Wenn ihr das Ganze anders seht, dann schreibt es uns in die Kommentare auf Instagram, Twitter oder Facebook und lasst es uns wissen. Damit geht die erste Solo-Folge des Basketball-Podcasts der Bank Wärmer vorbei und ich hoffe, ihr hattet trotzdem genauso großen Mehrwert, wie ihr das sonst auch hattet. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und verbleibe damit. Bis bald, euer Basti.